Reklame!
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Dezember 2025. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, um genauer zu sein, eine neue Folge Moon Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und natürlich auch wieder Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir sprechen heute an dieser Stelle über Woche 14 in der NFL. Bis auf ein Spiel haben wir alle gesehen und wir sprechen hier über drei Spiele ausführlich und dann hinten raus nochmal über den ganzen Rest. Aber wir müssen einsteigen mit, ja, der bittersten Nachricht dieses Spieltags. Vor allem aus Colts Perspektive, denn die Indianapolis Colts, denen bricht gerade diese ja eigentlich doch sehr, sehr gute Saison unter den Füßen weg. Nicht nur, weil sie gestern gegen die Jaguars 19-36 verloren haben, sondern natürlich vor allem, weil sie Daniel Jones verloren haben mit einem Achillessehnenriss.
Ja, unfassbar bitter. Natürlich unfassbar bitter. Gerade jetzt auch, wo sie ja dann all in gegangen sind. Ich meine, man darf nicht vergessen, die haben keinen First-Round-Pick die nächsten zwei Jahre. Ja. Da werden wir sicher noch häufiger drauf zu sprechen kommen dann in der Zukunft. Plus das ganze Thema, was wir auch schon im Zuge dieses Sauce-Gardner-Trades gesagt hatten. Eigentlich hast du dich ja mit dem Trade schon mehr oder weniger in die Position gebracht, okay, jetzt müssen wir mit Daniel Jones weitermachen, was sie wahrscheinlich auch wollen. Jetzt hast du einen Achillessehnenriss Anfang Dezember. Du kannst nicht davon ausgehen, dass der fit sein wird für Saisonstart. Du weißt nicht, wie er zurückkommt. Das wird ein ganzes Thema sein. Wie gehst du dann die Vertragssituation mit dem an nach der Saison? Ja. Sie haben jetzt erstmal nicht mal Anthony Richardson, dass man sagen könnte, ey, vielleicht geht ja was mit Richardson jetzt noch. Der ist ja im Moment auch noch verletzt. Der kommt ja auch erst noch, weiß ich nicht, vielleicht in zwei Wochen zurück. Keine Ahnung. Also die Hoffnung war da irgendwie, Ende Regular Season ist er wieder fit. Das heißt, wir haben Riley Leonard jetzt für erstmal die absehbare Zeit. Dazu das taffe Restprogramm, das hatten wir mehrfach angesprochen. Die Saison ging ja schon eher in eine negative Richtung vor der Verletzung. Ich meine, das Spiel auch jetzt gegen die Jaguars hat jetzt ja nicht gut angefangen, mit was die Offense angeht und was generell den Spielverlauf angeht.
Das muss man auch dazu sagen, dass selbst als Daniel Jones noch auf dem Feld war, was nicht lange war, fairerweise, aber da sah die Offense, wie du schon gesagt hast, ja nicht gut aus. Also es ist nicht so, dass sie bis dahin irgendwie eine flawless Partie gespielt hätten. Ja. Ich meine, letztendlich, wie viele Drives war er auf dem Feld? Es waren auf jeden Fall nicht viele Passversuche.
Ich meine, er hatte ja die Interception.
Ja, ne? Gleich beim ersten Play.
Gleich beim ersten Play. Und das war ja auch kein guter Wurf, keine gute Entscheidung von ihm. Und dann hat er insgesamt 7 Pässe geworfen. Ja, also viel was nicht.
Ja, genau, aber da war er. Er war ja noch bei dem Touchdown-Drive, müsste er ja noch mit drauf gewesen sein.
Genau, den hat er noch, da war noch drauf
danach,
und dann,
glaube ich.
Richtig, bei dem danach hat er sich verletzt, genau.
Ja, vor allem wird er ja auch lange eben ausfallen und die Colts sind ins Hintertreffen geraten jetzt im Playoff-Rennen, gerade in der eigenen Division natürlich durch dieses Spiel. Die Jaguars jetzt 1 vor. Die Texans haben sie auch schon überholt, die Rekord gleich sind. Dementsprechend wird das natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, weil man aktuell schon nicht auf einem Wildcard-Platz steht und die Aufgaben nun mal nicht einfacher werden, vor allem ohne Starting Quarterback. Aber lass uns über die anderen Spiele sprechen. Wir sprechen zuallererst mal über das Sunday Night Game. Die Kansas City Chiefs haben gegen die Houston Texans gespielt und die Texans haben gewonnen mit 20-10. Und ich habe vor allem zwei Takeaways dazu. Ich habe ja schon seit Saisonbeginn oder schon seit vor der Saison sehr, sehr viele Texans-Aktien, imaginäre Texans-Aktien. Ich würde gerne noch mal nachkaufen. Ja, ich würde gerne nochmal investieren. Und ja, der andere ist, so was ich jetzt mitkriege in vielen Medien, wird noch so darüber gesprochen, ja, die Chiefs-Playoff-Hoffnungen sind noch weiter geschrumpft und ich würde mich da hier noch viel weiter aus dem Fenster lehnen, weil ich es ja auch vor dem Spiel schon gemacht habe. Ich habe von Do or Die gesprochen und in meinen Augen sind sie gescheitert. Ich glaube, das war's. Ich glaube nicht, dass die Chiefs noch irgendwie in die Playoffs kommen. Und sie sind hier in diesem Spiel.
Ja. Lass mich dir, bevor du da in den Take weitergehst, lass mich dir das ein Szenario geben, weil ich habe es mir schon angeguckt mal. Ja. Der Case wäre, und du sagst mir einfach, weil ich finde, der spannendste Part ist, was findest du am unwahrscheinlichsten?
Okay.
Ich sag dir die Dinge, die eintreten müssten.
Damit die Chiefs noch in die Playoffs kommen, ja?
Genau. Mhm. Also ein Team muss halt da komplett rausdroppen, da habe ich jetzt mal die Colts genommen. Also
Colts, die Colts sind schon rausgedroppt.
So, ja, genau. Also du brauchst aber ein Team, was vor ihnen ist, was sozusagen
ja, aber von den Top
fällt zusätzlich.
Okay, ja.
Also Colts brechen komplett ein, die sind weg.
Mhm.
Sie fangen die Chargers noch ab.
Mhm.
Das ist der zweite Punkt.
Das sind schon mal die Elf, also die sind schon mal zwei Siege vor, ja.
Genau, sind zwei Siege vor, aber sie spielen noch einmal gegeneinander. Also eins können sie aus eigener Kraft aufholen, wenn man so will. Die AFC North hat nur ein Team mit 9+ Siegen. Also der Division-Sieger in der Division gewinnt 9 Spiele, sonst keiner. Sprich, die Steelers entweder verlieren jetzt noch mehrere Spiele oder die Ravens gewinnen halt nicht genug. So, das müsste passieren. Und die Chiefs gewinnen den Rest ihrer Spiele.
Aber das reicht doch nicht.
Ich müsste jetzt noch mal nachrechnen. Doch, ich glaube, dass das reicht, weil also, genau.
Ja, okay, wenn sie die Chargers überholen, genau.
Ja. Genau, nee, die Chargers müssten sie überholen.
Und die Ravens müssen sie überholen, weil die sind Stand jetzt auch noch vor den Chiefs.
Ja, genau, das sage ich ja. Wenn die, AFC North darf kein Team mehr als 9 Spiele, also nur der Division-Sieger mehr als 9 Spiele gewinnen. Das heißt, du lässt da den anderen jeweils, pick, wen du willst, Ravens oder Steelers hinter dir. Die Colts fallen komplett raus, das heißt, die lässt du hinter dir und die Chargers holen sie ein. Es ist nicht wahrscheinlich.
Ja, ich bleib bei meinem Take.
Aber ich finde, wenn ich so drüber nachdenke, ist es nicht so unwahrscheinlich, wie ich vielleicht es auch gedacht hätte direkt nach dem Spiel.
Ja, es sind 16% rechnerisch, laut The Athletic. Und mein Gefühl ist auch, also, wie gesagt, ich bleib bei meinem Take. Ich glaube, das war's, weil sie nicht nur dieses Spiel verloren haben, sie haben dieses Spiel auf eine Art und Weise verloren, die mich noch mehr in diese Richtung drängt, denn das war die Blaupause der Chiefs-Saison. Vor allem eben aus offensiver Sicht, weil da ist alles zusammengekommen, was wir hier schon Woche für Woche besprochen haben. Keine Balance in dieser Offense, weil kein Run-Game unter anderem, die Receiver, die zu wenig Separation kreieren und dann auch hin und wieder mal Holmes mal individuell hängen lassen und ihm nicht mal einen Catch, der jetzt nicht perfekt geworfen ist, irgendwie einen Wurf verwerten können, der nicht ganz perfekt zu ihnen kommt. Und durch diese Umstände ist Mahomes so häufig wieder gezwungen worden, irgendwie zu improvisieren, ins Risiko zu gehen. Und dann auch eine Sache, die wir schon mehrfach besprochen haben, die gestern auch irgendwie sehr eindrucksvoll unterstrichen wurde, ist, dass Mahomes individuell nicht so gut ist wie die letzten Jahre. Die Messlatte hat er sich selber sehr, sehr hoch gesetzt, aber das waren auch zum Teil seine Fehler. Ja, gegen eine super Defense, gar keine Frage, mit einem herausragenden Kamari Lassiter. Aber das ist dann einfach nicht gut genug und ich sehe sie halt sportlich nicht unbedingt jetzt noch diese anderen Teams zwingend einholen.
Das ist es halt. Es waren halt so viele Fehler. Also Mahomes, ich meine, die ersten beiden Interceptions, ich weiß nicht, ob du da widersprechen würdest, aber die gehen für mich relativ klar auf ihn. Der erste Pick ist einfach ein schlecht platzierter Wurf. Jalen Petrie sitzt da die ganze Zeit unter der Route. Ja. Und wenn du den wirfst, dann kann der Ball nicht in den Rücken des Receivers geworfen werden. Ich glaube, Juju war es. Landet leicht im Rücken. Petrie tippt den Ball hoch und fängt ihn dann selbst ab. Ist natürlich auch ein tolles Play. Aber der ist nicht gut platziert von Mahomes. Und dann der zweite Pick ist halt einfach, ist mehr oder weniger ein Armpunt. Ne? Ja. Aber trotzdem ist Ende drittes Viertel. Wirft ihn einfach tief Richtung Brown, unterwirft ihn. Und Lassiter findet den Ball super, spielt es super. Das Drumherum ist halt, also am Ende steht ja für Mahomes statistisch, steht da das schlechteste Spiel seiner Karriere. Schlechtestes Spiel in EPA pro Dropback, schlechteste Completion Percentage, schlechtestes Passer Rating durch die Bank weg. Wir fangen schon an mit, haben wir vorher auch ausführlich drüber gesprochen, Backup Left Tackle, Backup Right Tackle, ein Backup Guard drauf. So, beim ersten Play from Scrimmage verletzt sich Wanya Morris, der Backup Left Tackle. und muss raus, kommt nicht zurück. Das heißt, wir reden über den vierten Tackle und mehr und Backup Right Tackle und Backup, also Worst Case schon mal gegen diese Front. 18 ja. Pressures hat Next Gen Stats für die Chiefs, also für die Texans Defense verzeichnet in dem Spiel. Und dann schaust du dir auch einige dieser Plays halt an. Erstes Third Down, Mahomes zu Noah Gray. Ist ein Drop, kein leichter Catch, aber ist ein Drop, das wäre ein First Down gewesen. Nächstes Third Down wird an der Line geblockt, weil die Texans die Protection direkt ins Backfield schieben. Dann haben sie, kriegen sie ein paar Big Plays sogar, kriegen sie ein paar Plays, wo Mahomes auch Plays macht. Dieser einen, den er da im Fall noch zu Juju bringt. Direkt danach der Wurf zu Worthy, den er gut platziert. Und dann verschießt Butker ein 43-Yard-Field-Goal am Ende dieses Drives.
Ja.
Nächster Drive, spätes drittes Viertel, da hat er den Shot auf Thornton. Und Thornton kann den Ball nicht sichern in der Endzone. Lasseter macht da auch ein tolles Play am Catchpoint, überhaupt keine Frage. Also, das hätte ein Touchdown sein können.
Ja, so. Das war.
Also, ja, aber es sind.
Da würde ich jetzt aber den Receiver ein bisschen ausklammern. Natürlich, also es war vor allem ein überragendes Defense-Play. Weil
absolut,
er perfekt
absolut.
Getimed den Arm eben zum Ball bekommt, im perfekten Moment.
Ja.
Das würde ich jetzt weder Mahomes, also der Wurf war ja perfekt eigentlich, würde ich jetzt weder Mahomes noch dem Receiver ankreiden, sondern es war einfach.
Ist so dieses Thema.
War der Defense-Spieler
gelassene Gelegenheit. Ja, genau.
Ja,
tolles
genau,
Play von der Defense. Und bei dem Drive kommen sie auch nur in Field-Goal-Range, weil Mahomes es am Boden macht. Und der Drive könnte eigentlich weitergehen, wenn Kareem Hunt bei Third Down den Ball nicht droppt.
Ja.
Und dann hast du halt den, in meinen Augen, also ich sitze da immer, der unverständlichste Bock. Play-Calling oder Game-Management-wise, den ich mir hätte vorstellen können in dem Spiel. Dieser Fourth-Down-Call von Andy Reid bei 10-10, also steht 10-10, ist doch eine haarsträubende Entscheidung.
Du meinst,
das ist doch eine
dann
völlig
in der eigenen Hälfte, wo
den
die
sie
Texans,
genau.
den sie ausspielen und die Texans bekommen dadurch
Texans,
kurz das Feld.
Genau.
Hab ich auch nicht verstanden.
Ich bin ja eigentlich immer Team. Wenn du so einen Quarterback hast, ey, lass den das Spiel gewinnen und so, gib ihm den Ball.
Aber
du musst doch gucken, was für ein Spiel das ist. Die Texans haben, nachdem sie den Touchdown zum 10-0 gemacht haben, danach 6-mal gepuntet.
Ja.
Plus der End of
Half-Drive. Ja, weil deine Defense gut spielt. Wir müssen gleich über
genau,
die Defense sprechen. Die spielen
richtig
gutes Spiel.
Richtig, die Chiefs-Defense gibt ihnen die Chance, dieses Ding zu gewinnen. Stroud hat da an irgendeinem Punkt, ich glaube, 9 Incompletions in Folge. Die haben gar nichts mehr zugelassen. Die haben super viel Druck gemacht. Und da musst du doch als Headcoach ein Gefühl dafür haben, was für ein Spiel das ist. Das war kein Possession-Spiel. Das war kein Spiel, wo es darum geht, wir müssen aus jeder Possession das Maximale rausholen, jede Possession muss gescored werden, sondern das war ein Field-Position-Spiel.
Ja.
Warum gibst du da dem Gegner, vor allem mit dieser Defense auf der anderen Seite, die Chance, diese Field-Position zu bekommen? Das war für mich, das hat strategisch keinen Sinn ergeben. Es hat erst recht auch keinen Sinn gegeben, weil sie in der ersten Hälfte ja bei einem kurzen Fourth Down dann das kurze Field Goal, oder nicht in der ersten Hälfte, kurz davor, bei einem kurzen Fourth Down das Field Goal kicken, wo sie nicht dafür gehen. Also wenn du aggressiv sein willst, dann da machen sie es nicht, da kicken sie das Field Goal. Und stattdessen gehen sie dann in der eigenen Hälfte dafür, geben den Texans den Ball, Texans machen den Touchdown daraus. Und da verlierst du dieses Spiel. Also diese Entscheidung von Andy Reid reiht sich ja ein in dieses Thema offensive Fehler. Und ehrlicherweise, für mich war das der von all den Fehlern, die wir gesehen haben, und es waren viele, das war der größte in meinen Augen.
Ja, aber das, was ich eben auch schon gesagt habe, das war wirklich gestern eklatant, wie viele slightly ungenaue Würfe einfach auch gedroppt wurden. Du hast Hunt angesprochen, Rashee Rice hatte anderthalb, wenn man so will, und dann das Ding von Travis Kelce.
Ja, das waren die zwei, genau, die zwei hinten raus haben wir ja noch gar nicht angesprochen jetzt, die dann danach noch passiert sind. Nächstes Fourth Down, 4. und 4. Mahomes navigiert den Pressure, wirft noch durch den Hit und Rice droppt den Ball. Und dann eben der letzte Drive, wo, ja, der Ball ist halt auch in den Rücken geworfen. Also das war auch von Mahomes kein nicht ideal platziert. Und Kelce
droppt
den durch
den Fall.
Hit.
Aber.
Genau. Ja.
Das verlange ich trotzdem von NFL-Passcatchern. Dass sie dann auch mal, es muss nicht jeder sein, aber in diesem Spiel war es gefühlt keiner. Deswegen sage ich, slightly ungenaue Pässe dann auch verwertet bekommen. Und Kelce hatte beide Hände am Ball.
Es ist halt ein unglücklicher Moment.
Es ist
weil
super
er
unglücklich,
muss er nach hinten
es sieht
greifen,
auch scheiße aus.
Steckt den Hit ein, genau.
Ja, auch hier selber die Messlatte etwas hochgesetzt. Wenn das ein x-beliebiger Tight End gewesen wäre. Okay, aber es ist nun mal einer, der über Jahre hinweg Elite-Level gespielt hat. Und ich sage dir, vor 3 Jahren hätte Travis Kelce diesen Ball nicht fallen gelassen. Den hätte
vor
er
allem, also was ich halt so eklatant finde, ist ja dann der Blick auf die andere Seite, wo du halt siehst, was Nico Collins dann für Plays macht. Und wo er halt diese Offense dann am Leben hält. Und das war ja auch ein klarer Unterschied. Auf der einen Seite, die Playmaker machen Plays für den Quarterback und auf der anderen lassen sie den Quarterback regelmäßig hängen.
Ja, über Travis Kelce, ich könnte mir vorstellen, dass das seine letzte Saison wird. Bin sehr gespannt drauf. Aber ja, wirklich einige, war ja auch nicht das einzige unglückliche Play von ihm, beziehungsweise war einfach unsichtbar, den Rest des Plays. Ne? Also den Rest des Spiels, wir haben ja drüber gesprochen. Ich hatte ja die Statistik erwähnt, wie viel lassen sie statistisch gegen Titans zu, also die Texans Defense. Ich glaube, es waren 39 Yards letztendlich und Kelce hat keine Rolle gespielt in diesem Spiel. Ja. Eigentlich. Aber wer eine Rolle gespielt hat, ist ja die Chiefs Defense, weil an der lag es wirklich nicht. Die haben wirklich alles dafür gegeben, hier das Spiel dann doch noch gewinnen zu können. Also vor allem so ab Ende erster Halbzeit und dann die zweite Halbzeit, würde ich sagen. Ja. Da war es vor allem der Pass Rush, der extrem stark war. Also entweder oder vor allem über Blitzpakete, also über Blitze. Chris Jones aber auch dann wirklich eine starke zweite Halbzeit gehabt. Und damit haben sie den Texans das Leben extrem schwer gehabt, die allerdings nicht nur das kurze Feld, das du gerade angesprochen hast, hatten, was ihnen sehr geholfen hat, sondern eben auch dann die Big Plays. Die CJ Stroud-Momente, gerade natürlich über Nico Collins, diese Big Plays, die du gerade schon erwähnt hast, die haben dann schon den Unterschied gemacht und haben genug gemacht. Und ich finde, hinten raus hat man dann auch gemerkt, dass die Chiefs Defense wirklich viel auf dem Feld war, viel machen musste, die wirkten dann noch ein bisschen platt und dann haben sie sogar auch noch wichtige Plays am Boden zugelassen, was vorher nicht wirklich das Problem war aus Chiefs Perspektive, weil du hättest hier, glaube ich, dann mit dieser Defense-Performance mehr rausholen können, gerade weil die Texans O-Line wieder echt extrem Probleme hatte in diesem Spiel, mehr als die letzten Wochen und aber dank der eigenen Defense hast du dann die Möglichkeit, aus Texans Perspektive ja auch ein paar Drives Zeit zu haben, beziehungsweise du bist halt, du kannst dir ein paar Fehler erlauben, ein paar schlechte Drives, ein paar schlechte Plays erlauben.
Ich meine, es war halt tatsächlich fast das halbe Spiel, ne? Wo die Texans Offense eigentlich abgemeldet war.
Ja.
Und wie du sagst, du hast halt natürlich einen gewissen Spielraum mit deiner eigenen Defense. Und gleichzeitig eben bin ich da voll bei dir. Also Stroud war der bessere Quarterback gestern, die Texans Playmaker waren besser als die Chiefs Playmaker gestern. Den Unterschied hast du halt einfach gemerkt. Genau, Big Play dann, oder kurzes Feld hat natürlich geholfen, aber erste Hälfte haben die Texans das ja echt eigentlich gut gemacht. Also gleich das erste Big Play, dieser Shot auf Nico Collins, Play Action, ist eigentlich kein wirklich gut geworfener Ball, aber eines dieser Beispiele eben, wo Collins zurückkommt und das Play am Catchpoint macht, bei dem Ding hat sich auch noch Trent McDuffie verletzt bei den Chiefs. Da kriegen sie am Ende nur ein Field Goal, auch wegen mehrerer Strafen. Einer nimmt auch einen Touchdown vom Board, also dann auch ein bisschen sloppy da von den Texans am Ende. Aber ich mochte einige der Crosser, die sie wieder gespielt haben. Stroud hatte da ein paar richtig gute Würfe, hat auch einmal Interception-Glück gehabt, früh im zweiten Viertel, bei einem Wurf in ein sehr, sehr enges Fenster. Aber er hat ein paar wirklich auch kleine Fenster getroffen. Das nächste Big Play ist der nächste Shot auf Nico Collins, früh im zweiten Viertel, wieder Play-Action, schneller Druck, Stroud geht nach rechts raus und wirft dann zurück über die Mitte, super riskant, aber auch hier, Collins arbeitet zurück zum Ball und macht dann noch massig Yards nach dem Catch. Daraus entsteht der Touchdown zu Woody Marks, wo Stroud sich auch wieder gut in der Pocket bewegt gegen den Blitz. Und Marks ist dann, ich glaube irgendwie ein Coverage Bust, also ist komplett offen nach dem Chiefs Blitz. Stroud, fand ich, hat vor allem früh und spät im Spiel, also eben die Phasen, wo die Texans Offense da war, richtig gut in die Pocket gearbeitet. Saubere Bälle geworfen, gegen Pressure, gegen den Blitz, hat die Receiver gefunden. Und sie hatten dann halt Durchhänger, absolut. Also sie hatten diese Durchhänger, weil die Chiefs Defense halt auch richtig gut gespielt hat. Chris Jones, George Karlaftis vor allem, die waren da sehr, sehr viel. Also gerade Jones hat natürlich, der hat ja mehrere Drives gekillt einfach. Aber es war für mich trotzdem unterm Strich, also mein Gefühl von dem Spiel jetzt am Ende war, auf der einen Seite, wir wissen, die Texans Defense ist Elite und das hat sie ja wieder gezeigt. Die Chiefs-Defense, das hat sich so angefühlt wie so ein letztes Hurra irgendwie. So nochmal, da haben sie ihre Offense nochmal richtig die Chance gegeben. Auch gerade eben diese Spieler, Karlaftis und Chris Jones.
Ja, halt gegen diese O-Line.
Genau, gegen diese O-Line, fair enough. Trotzdem bin ich am Ende irgendwie bei der Texans-Offense weiter positiv. Also ich gehe aus diesem Spiel und natürlich, die waren lange abgemeldet in dem Spiel. Und wenn die Chiefs-Offense irgendwas hingekriegt hätte, vielleicht reden wir dann hier anders drüber. Aber das Positive aus der Texans-Offense hat sich in meinen Augen fortgesetzt aus den letzten Spielen. Und ich glaube, daran können sie anknüpfen. Ja. Die O-Line wird das sein, worüber wir reden werden, wenn es dann Richtung Playoffs geht und so weiter, klar.
Das wird in den Playoffs ein Riesenproblem, glaube ich.
Absolut, absolut. Aber im Moment, finde ich, sind sie trotzdem auf einem insgesamt guten Weg. Auch wenn die Chiefs-Defense da gestern sehr, sehr viel dafür getan hat, um Kansas City eine Chance zu geben.
Ja, aber der Spielraum ist einfach groß, ne? Also das, was wir bei den Bengals und Cowboys zum Beispiel immer negativ anmerken, du hast keinen Raum für Fehler, weil dir deine Defense nicht viel gibt und diesen Raum eben ja auch nicht gibt. Das umgedreht siehst du halt einfach bei den Texans. Und da kannst du halt mal das halbe Spiel lang eine Offense haben, die keine Punkte macht, die mehrere Male punten muss. Und trotzdem machst du am Ende genug Plays oder reichen dir eine Handvoll Big Plays, um dann so ein Spiel zu entscheiden. Und damit bleiben die Texans an den Jaguars dran, die ja eben auch ihr Spiel gewinnen. Und bei den Chiefs, ich habe gerade schon angesprochen, 16%. Aber super entscheidend ist heute schon das Monday Night Game. Weil wenn die Chargers das heute gewinnen, dann sinken die Chancen halt noch weiter. Und wie gesagt, ich hab irgendwie damit abgeschlossen, weil die Vorstellung halt auch so ernüchternd war, offensiv. Und ich weiß, dass wir von der Defense nicht Woche für Woche so eine Performance bekommen von den Chiefs. Und dementsprechend, ja klar, die Chiefs Offense wird auch wieder besser aussehen, wenn sie nicht unbedingt gegen so eine starke Defense spielen müssen. Aber trotzdem, die Probleme sind die gleichen. Die Probleme scheinen nicht wegzugehen. Und ich sehe auch aktuell keinen, also ich habe keine Vision, wie die jetzt irgendwie im Laufe der restlichen paar Spiele noch.
Ja, das ist halt genau das, halt das Ding. Also das war das, worauf ich vorhin auch so ein bisschen hinaus wollte. Selbst wenn drei dieser Dinge eintreten, was nicht so unwahrscheinlich ist, also sagen wir die AFC North, da sieht kein Team wirklich überzeugend aus, North, sagen wir, der Division-Sieger gewinnt 10 und sonst gewinnt keiner mehr als 8. Die Colts brechen ein mit dem Schedule und der Jones-Verletzung nicht unwahrscheinlich. Und die Chargers verlieren noch irgendwie 2-3 Spiele mehr, was auch durchaus passieren kann. Das ist ja auch ein sehr, sehr inkonstantes Team mit den vielen Verletzungen. Dann lande ich halt so ein bisschen darauf, dass wahrscheinlich der unwahrscheinlichste Aspekt von dem Ganzen ist, dass die Chiefs ihre restlichen Spiele einfach gewinnen. Und das unterstreicht ja deinen Punkt im Prinzip, dass man auch deshalb nicht mehr dran glaubt, weil die Chiefs es einfach nicht zeigen, dass sie diesen Run in sich haben.
Also ich gucke mir gerade noch mal die Restprogramme der genannten Teams an. Da muss ich schon zugeben, die Chargers haben ein Höllenprogramm bis zum Ende der Saison.
Genau, Ravens auch, Steelers auch, die haben alle, das meine ich da, also Colts natürlich auch, der Weg ist denkbar, aber jetzt ist halt die Frage, also dein eigener Punkt im Prinzip, glaubst du, dass die Chiefs jedes Spiel jetzt noch gewinnen? Und da lande ich halt bei Nein, ehrlicherweise, nach dem, was wir im Moment sehen.
Ja, sie müssten wahrscheinlich alle gewinnen. Ja, das nächste Woche gegen die Chargers wird super, super wichtig, aber für mich war das halt jetzt schon ein Do-or-Die-Spiel. Weil ich mir nicht vorstelle, also sie müssen ja drei Teams überholen. Also drei Teams müssen im Restverlauf der Saison.
Genau, das wären halt AFC North, einmal AFC North, Colts und Chargers. Das
also die Ravens alleine müssten schon weniger gewinnen als die Chiefs und da gehen die Probleme schon los in meinen Augen, weil ja, die Ravens sind auch nicht gut.
Hast du dir
aktuell
den Ravens-Schedule angeguckt? Das ist, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, habe ich.
Also, die haben, glaube ich, Patriots, Packers, Bengals, Steelers
Bengals
oder sowas
und Steelers,
jetzt noch.
Ja.
Also, dass
ja,
die also, da ey, vielleicht. Das ja. ist,
ich meine, es wäre irgendwo typisch. Es wäre auch irgendwie Dynasty definierend, glaube ich. Mhm. Also, so ein bisschen.
Wenn
so ein bisschen Max Verstappen-Style.
Ja.
Eigentlich dürftest du keinerlei Chancen auf irgendwelche Titel haben.
Ja.
Aber weil man irgendwie so gut ist, kommt man trotzdem noch mit rein und schafft noch so eine Aufholjagd. Das wäre, irgendwie wäre es, das wäre Greatness,
aber,
so. Aber ich
also,
bin halt einfach nach den Performances der letzten Wochen, bin ich einfach, ich glaube, da habe ich mit abgeschlossen. Aber hey, es wäre eine krasse Story.
Ja, ich wollte es mal anbringen, weil komplett abgeschrieben habe ich es noch nicht. Aber was die Chiefs im Moment zeigen, gibt halt wenig Optimismus.
Mehr Optimismus liefern die Green Bay Packers. Die haben gestern gewonnen gegen die Chicago Bears, erobern damit die Spitze der NFC North 28-21 und das bei -9 Grad zum Kickoff. Das dritte Division Game in Folge für die Packers und sie sind jetzt vor allem 4-0 in Division Games. Es war aber trotzdem bis zum Schluss eigentlich ein enges, umkämpftes Spiel. in dem, wie ich finde, zwei Faktoren am Ende ausschlaggebend waren. Einer der, also beide waren es eigentlich die letzten Wochen auch schon aus Packers Perspektive. Zum einen der Pass Rush der Packers und Jordan Love. Jordan Love im Vergleich gerade zu Caleb Williams auf der anderen Seite. Man muss ja, ich würde mit dem ersten Punkt anfangen, mit der Defense und vor allem dem Pass Rush der Packers, weil man muss ja ehrlicherweise gegen den Run hatten die Packers so ihre Probleme defensiv, aber gegen den Pass haben sie einfach Caleb das Spiel zur Hölle gemacht, mehr oder weniger. Der war mehr außerhalb der Pocket unterwegs als irgendwo anders. Teilweise auch schon mal provisorisch so ein bisschen oder prophylaktisch, ich weiß nicht, wie man das nennen will, aber dass er schon den Weg aus der Pocket rausgesucht hat, wenn es vielleicht noch nicht ganz so nötig war, aber es war halt häufig nötig. Da hat er dann auch hier und da Plays gemacht außerhalb der Pocket. Aber gefühlt hat er sich halt selber auch das Leben schwer gemacht, indem er sich immer wieder das Spielfeld halbiert hat. Ne? Also wenn du immer aus der Pocket raus scrambles und nur eine Seite irgendwie vor Augen hast, ja, dann nimmst du dir viele Optionen weg. Der hatte 3 Completions links von den Hashes. 3 von 6 auf der linken Seite, ja, darunter eine Interception. Das ist halt keine Baseline. Also ein Rhythm-Passing-Game hat es eigentlich bei den Bears nie gegeben. Und wie ich schon gesagt habe, trotzdem war das Spiel bis zum Schluss eigentlich ja offen. Die Bears hätten noch mal ausgleichen können, aber dann ja, scrambled Caleb Williams zur linken Seite bei 4. und 1. Er könnte dafür laufen, wahrscheinlich. Wirft dann aber mehr oder weniger ein bisschen ohne Not zu Keyshawn Nixon in die Endzone, in eine Interception. Damit ist das Spiel beendet. Aber ja, für mich der Takeaway, vor allem eben dieser Pass-Rush der Packers, der das Spiel entschieden ist, vielleicht etwas zu groß, aber dominiert hat. Und natürlich dann auch Caleb Williams, der sich das Leben selber auch noch schwer machen wollte, schwer gemacht hat.
Ja, es war halt, ich finde, Caleb ist im Moment echt eine tricky Analyse, weil wir sehr viel Up and Down immer noch von ihm haben, was du nicht unbedingt haben willst in Jahr 2 in der NFL. Ja, ich weiß, Jahr 1 unter Ben Johnson. Er verfehlt immer noch zu viele Bälle. Das setzt sich fort. Das haben wir die letzten Wochen jede Woche eigentlich gesehen und auch über quasi jede Woche drüber gesprochen, dass dann so ein bisschen die Balance im Moment nicht passt aus. Er verfehlt zu viel und auf der anderen Seite, er hat halt diese crazy Big Plays, die er teilweise kreiert, die teilweise nur eine Handvoll Quarterbacks machen können, talentmäßig. Das gibt er der Offense, plus dieses Riesenthema, was sich bei ihm ja jetzt wirklich wie ein roter Faden durchzieht und auch gestern wieder das Thema war, Sacks zu verhindern. Also Plays, die, ich meine, du hast recht, bei manchen Plays ist er wahrscheinlich ein bisschen überhastet raus, aber es gab halt auch so viele Plays, wo die meisten Quarterbacks gesackt werden und er halt nicht. Ja. Und nicht nur das, sondern er macht dann sogar ein positives Play draus. Das sind die positiven Aspekte. Und dann auf der anderen Seite verfehlt er einfach wieder Plays. Also der erste Drive im Prinzip geht komplett auf ihn. Erster Wurf direkt überwirft der Luther Burden bei einer kurzen Outroute. Dann haben sie 3. und 15 nach einer Strafe und da überwirft er den Receiver über die Mitte komplett und sie punten. Also dass der erste Drive ohne Punkte oder nicht ohne Punkte oder ohne Ballbewegen endet sehr schnell, geht im Prinzip komplett auf Caleb. Dann aber der zweite Drive. Da hast du halt einen Drop von Colston Loveland, danach eine Strafe und dann bist du in 3. und lang. Okay, in 3. und lang könnte Caleb den Ball schnell werfen. Ich glaube, der Running Back in der Flat ist offen. Dann ist vielleicht eine Chance auf ein Field Goal, macht er nicht. Und dann kommt Druck und er wirft den Ball weg. Also so ein bisschen von beidem. 3. Drive haben sie einen Run für 1 Yard bei 2. und 18, den 3. und lang. Drive endet da. Die Packers haben früh im Spiel eben auch einfach einige Drives mit dem Pass Rush sofort beendet. Sie haben auch einige Plays super antizipiert. Der Drive, wo die Bears dann ein Field Goal in der Red Zone kicken, da ist es Carl Brooks, der das halt sofort liest, was sie machen wollen. DJ Moore, Misdirection, versuchen sie da irgendwie und liest es super. Und es ist ein Tackle für, ich glaube, 4 Yards im Backfield, 4-Yard-Loss. Da kommen sie nicht raus, kicken einen Field Goal. Also Caleb war nicht gut in der ersten Hälfte. Er hat wieder 3, 4 Plays, wo er entweder den Receiver verfehlt oder einfach den Ball schneller zum offenen Read oder zum Checkdown werfen muss und es nicht macht. Aber ich würde argumentieren, mindestens 2 Drives enden auch eben durch Fehler um ihn herum. Und wo ich nicht primär ihn in der Verantwortung sehe. Trotzdem viel zu wenig Output in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte war deutlich besser. Zweite Hälfte war das Run-Game auch besser und die Big Plays kamen halt. Also wir haben einmal den 11 Minuten 6 noch im 3. Viertel. Packers bringen Druck. Caleb löst sich in der Bewegung nach rechts und legt den sensationell auf Cole Kmet noch die Sideline runter. Gleicher Drive, bisschen später, First and Goal, Rollout. Hat Micah Parsons quasi direkt im Gesicht und feuert den auf Zacchaeus in einen in ein Fenster, das eigentlich nicht passieren darf. Genau, durch die Hände vom Corner. Ja, das ist eigentlich kein Fenster. Nee, durch die Hände vom Corner. Also wilder Wurf. Klar, auch ein bisschen Glück, dass er durch die Hände vom Cornerback geht. Das ist ein Touchdown. Er hat wieder ein paar Big Plays eben dann in der zweiten Hälfte auch noch mehr, wo er Druck entkommt, wo er Plays macht, scrambled, Pässe noch wegbringt. Das Ding bei 2. und 10, 2 Minuten 36 vor dem Ende, kommt wieder aus einem Sack raus, bewegt sich nach rechts und hat dann diesen Laser auf Devin Duvernay. Das ist halt auch so ein Big Play, das er kreiert. Und dann negativ wieder, als sie die Chance haben, das spät noch auszugleichen. 4. und 1 von der 13. Rollout nach links, per Design, Rollout nach links. Vielleicht, wenn er, das ist auch wieder so ein Ding, wenn er den schnell wirft, ist Swift, glaube ich, da für einen First Down. Er geht Richtung Endzone, unterwirft Cole Kmet und Packers intercepten den und es ist Game Over.
Wie viel war es? 4. und was?
4. und 1, oder? 4. und 2?
Ja, okay. Nee, ich hatte 13. Ja. Irgendwas war...
Von der 13-Yard-Line.
Ah, von der 13. Ah, okay, sorry.
Ja, genau, ja. Ja, er hat den Rollout nach links und der Running Back ist eigentlich da. Und das ist halt ja. So dieses... Deswegen meine ich, das ist eine schwierige Analyse gerade, weil er lässt auf jeden Fall zu viel in Structure liegen. So, das ist erstmal ein wichtiger Teil der Analyse. Und das trägt dazu bei, dass die Offense nicht die Konstanz hat, die sie haben könnte. Auf der anderen Seite repariert er halt auch viel oder rettet viel, wenn Play-Designs nicht greifen, wenn der Pass-Rush durchkommt, wenn sie durch einen negativen oder schlechte Play-Calls bei Early Down in langen Third-Downs sind. Und die Balance im Moment ist zu sehr up and down, finde ich. Und dadurch fehlt halt der Offense die Konstanz. Dass er die positiven Momente drin hat und diese Big Plays, ja, steht völlig außer Frage.
Ja, das ist ja, das wussten wir eigentlich quasi schon nach Ende letzter Saison, beziehungsweise eigentlich schon bevor er in die NFL gekommen ist. Aber gerade nochmal bezogen auf dieses entscheidende Play letztendlich, dieser 4. und 1, die Interception. DeAndre Swift weiß ich gar nicht. Also wenn du den schnell wirfst, okay, aber der Rollout ist ja geplant. Sprich, ich glaube nicht, dass das der Go-To-Read war.
Weil, das weiß ich ja halt nicht, weil der Rollout ist ja, also Swift kommt ja in sein Sichtfeld. Er ist quasi der, also wir haben ja zwei Routes, die in sein Sichtfeld gehen mit dem Rollout nach links. Das ist einmal Swift mit der kurzen und Kmet mit der tieferen Route. Es ist schwer zu sagen und es ist halt auch ein Rollout nach links. Aber das heißt, du bist nicht ganz so komfortabel als Quarterback, musst dich vielleicht neu setten. Ja, ich dachte, wenn er direkt den zu Swift wirft, ist es vielleicht
ein Das kann gut sein. Ich würde behaupten, also Swift sind zwei Verteidiger nah dran und gehen voll auf Swift. Einer geht eher Richtung Caleb. Sind drei Verteidiger relativ nah dran an diesem Play. Oder an Caleb, wenn man so will. Und an DeAndre Swift. Ich finde, es hätte noch zwei Entscheidungen gegeben, die besser gewesen wären als die, die er getroffen hat. Weil für den Ball in die Endzone wirft er den auch zu spät. Er hat vorher Separation. Ja, sein Passcatcher hat in der Endzone Separation, aber Nixon läuft die halt wieder zu und dann kommt erst der Ball. Dann, zweite Option, die ich gerne gesehen hätte, ist, es ist 4. und 1 und ich glaube, er hätte das erlaufen können. Ja, er hätte wahrscheinlich harten Hit eingesteckt, okay, aber hätte man versuchen können. Und einen Namen haben wir noch nicht besprochen in diesem Play, das ist DJ Moore. DJ Moore steht völlig frei, eigentlich, also nicht viel weiter rechts, als er den Ball geworfen hat, auf der First-Down-Markierung, komplett alleine gelassen. Klar, das wird schwierig, den da so über den Verteidiger, der vor ihm ist, rüber zu lupfen, aber er hätte die Zeit gehabt, den da irgendwie hinzubekommen. Schaut euch das Play gerne nochmal an, ist schwierig zu beschreiben, aber ich bin der Meinung, DJ Moore wäre hier die richtige Entscheidung gewesen oder selber laufen, aber nicht das, was er gemacht hat. Und das kommt mir zu häufig vor.
Okay, ja, also finde ich auch fair, aber das ist halt so ein bisschen dieses, wo stehst du jetzt mit Caleb Williams aktuell? Weil ich finde, du kannst halt einen Case dafür machen, auf der einen Seite, die Entwicklung, die wir, was Konstanz angeht und innerhalb des Schemes angeht, die wir dieses Jahr von ihm sehen wollten, die war am Anfang da und seitdem stagniert er aber. Oder eher ist er ins Negative fast gegangen. Und das, finde ich, ist halt schon ein klarer Knock. Es ist schon eine klare Kritik.
Ja.
Und auf der anderen Seite bin ich aber auch noch an dem Punkt, also ich will das gar nicht so framen von wegen, aber guck dir die drei Big Plays an, die er macht. Und deswegen ist Optimismus gerechtfertigt. Weil das, finde ich, ist dann auch wieder die falsche Message.
Es ist so eine ziellose Diskussion.
Ja, es ist so eine ziellose Diskussion,
weil wir sind halt weit weg davon entfernt, irgendwie ihn in Frage zu stellen bei den Bears, auch für kommende Saison. Und deswegen bin ich so, ja, gut, was willst du machen? Also du musst halt irgendwie versuchen, ihn in Rhythm besser hinzubekommen, ihm das beizubringen, dass er da in diesem Bereich besser wird und dann diese Highlight-Plays, diese On-the-Run-Scramble-Plays einfach nur on top kommen.
Klar, das ist ultimativ das Ziel. Also, und dann auf der anderen Seite, das, also wie ich es dann wieder positiv auch drehen würde, wäre ja im Endeffekt, wenn wir jetzt das Spiel gestern nehmen, wenn er in der ersten Hälfte von den, weiß nicht, 3, 4 Bällen, die er, würde ich sagen, auch relativ klar verfehlt, wenn er, sagen wir, es sind 4 und wir kriegen an den Punkt, dass er 3 davon trifft und dass er pro Halbzeit nur einen so einen Miss hat oder was auch immer, dann bist du ja schon auch, was so die ganzen Stats angeht, in einem ganz anderen Bereich. Also das ist ja so diese, wenn da 5%-Punkte, 10%-Punkte draufkommen, ne, dann sieht das ja alles auch schon wieder besser aus. Deswegen finde ich aber den Balanceakt so schwierig, weil ich ja gleichzeitig auch immer denke, das Scheme würde wahrscheinlich sehr viel mehr produzieren, wenn du halt einen Quarterback hättest, der, jetzt nehmen wir Ben Johnson, der halt mit so einer Jared Goff so ein bisschen so eine nüchterne Konstanz, ja, aber halt permanent auch diese Bälle auch dann, wenn es halt der Checkdown ist, den halt immer wirft. So. Und ich weiß halt nicht, ob Caleb da jemals hinkommt. Die Frage ist, wie nah muss er da hinkommen?
Genau, das ist für mich dieser ziellose Part der Diskussion. Er ist halt gerade mal 1,5 Jahre jetzt in der NFL. Für mich wäre es noch viel zu früh zu sagen, der wird da niemals hinkommen. Gleichzeitig ist er zu gut, um ihn jetzt wirklich in Frage zu stellen. Deswegen ist es, glaube ich, eher so, wir müssen einfach so die nächsten Spiele, gerade die Spiele jetzt noch bis zum Ende der Saison abwarten. Dann muss man analysieren und dann wird sich trotzdem nichts ändern. Wir müssen aber noch auf die andere Seite schauen. Ja, oder würdest du jetzt wirklich irgendwie nach der Saison, egal wie sie ausgeht, wirklich ein Thema aufmachen bezüglich Caleb
Williams? Nein, auf keinen Fall. Nein, die Frage wäre für mich ja eher, wo muss er hinkommen? Also weißt du, was ich meine? Sag mal, er wird wahrscheinlich nie so oder vermutlich nie so konstant sein wie jetzt ein Jared Goff zum Beispiel. Aber dafür auf der anderen Seite gibt er dir halt ja viel mehr Autostructure als Jared Goff. War ja auch gestern wieder das Thema. In so einem Spiel mit Goff wahrscheinlich liegst du in der ersten Hälfte nicht so klar hinten. Dafür gibt dir Goff halt auch nicht diese Plays in der zweiten Hälfte, um wieder ranzukommen. So, da beißt sich ja die Katze selber in den Schwanz. So, das ist halt so dieses. Genau. Ja. Wo ich halt
deswegen
so ein bisschen struggle mit der Analyse
gerade. Baseline, in Rhythm, bisschen besser werden. Plus die Big Plays und dann sprechen wir von einer sehr gefährlichen Offense plus nämlich ein sehr gutes Run-Game. Aber wir verstricken uns hier, wir müssen noch auf die andere Seite schauen. Es würde den Bears natürlich auch helfen, wenn die Defense nicht so viel zulassen würde, weil darüber haben wir ja auch gesprochen. Ja, Turnover, alles schön und gut. Sie hatten hier auch wieder einen Turnover, aber sie haben trotzdem zu viel zugelassen. 337 offensive Yards der Packers, das ist dann in so einem Spiel einfach zu viel, wenn du von der eigenen Offense bis auf halt eben die paar Big Plays nicht genug konstant bekommst. Und vor allem, weil hier auf der Seite des Balls der Quarterback eben auch seine 2, 3, 4 Big-Time-Throws dabei hat. Jetzt die letzten Wochen immer wieder. Stichwort Entwicklung. Das war zu Saisonbeginn nicht immer der Fall. Super Touchdown-Pässe von Jordan Love. 2 noch von tief. Die Bears Secondary echt Mühe gehabt in Coverage. Mehrfach einfach nicht nah genug dran gewesen. Und das spielt natürlich auch mit da rein, warum die Bears dieses Spiel verloren haben.
Ja, es war halt auch gerade, wenn sie aggressiv sein wollten mit dem Blitz, ist es zu häufig schiefgegangen. Weil die Packers es teilweise gut protected haben und weil du halt mit Jordan Love dann einen Quarterback hast, der wahnsinnig gut darin ist, diese Big Plays dagegen rauszuhauen. Generell seine Aggressivität, da haben wir die letzten Wochen mehrfach drüber gesprochen, wie wichtig die für diese Offense ist. Er startet ja eigentlich kommt er sehr gut rein. So, der erste Drive fand ich da wieder wirklich rund aus mit dem Passing-Game. Er kassiert dann den Sack, wo er den Ball ein bisschen lange hält in der Pocket. Und dann der nächste Wurf ist diese Interception. Einfach so ein kompletter Blackout ist. Und ich glaube, das sind halt die Würfe, wegen welchen manche Leute immer noch so ein bisschen Gegenwind geben, wenn man halt sagt, Jordan Love ist ein klarer Top 8, Top 9 Quarterback. Das sind halt diese Momente, dieser komplette Blackout. Ich weiß nicht, was er da gesehen hat. Yeah. Gardner Johnson sitzt die ganze Zeit im Passfenster und er wirft den halt direkt zu ihm. Ab dem nächsten Drive dann eigentlich wieder, fand ich, hat er den Ball super geworfen. Diese scharfen Pässe über die Mitte. Sie verfehlen einen Big Play auf Musgrave um ein paar Zentimeter, kriegt eigentlich beide Hände dran, kann den Wurf nicht kontrollieren. Der Touchdown, dann der erste im zweiten Viertel, 3. und 10. Der typische Jordan Love Backfoot-Wurf. In dem Fall war er gar nicht nötig eigentlich, weil die Bears blitzen zwar, aber er hat keinen direkten Druck über die Mitte, weil die Packers es super aufnehmen. Er legt genug Luft unter den Ball, dass Watson drunter rennen kann. Bears blitzen da wirklich sehr aggressiv und das ist halt im Endeffekt dann ein 1-gegen-1-Duell. Und Love erkennt das eben super. Er sieht halt Christian Watson gegen den Safety, okay, ich muss den Ball halt nur mit genug Platz, mit genug Luft drunter Richtung in seinen Laufweg legen, damit er dem Safety weglaufen kann. Genau das passiert. Der zweite Touchdown direkt beim nächsten Drive, da bringen die Bears nur 4. droppen mehrere Leute raus. Love hat dann auch wieder Zeit in der Pocket und geht tief auf Bo Melton. Und der Ball ist fast den Ticken zu weit unterworfen, sodass der Safety noch reinkommt. Aber es reicht. Der Ball landet dann letztlich genauso, dass der Safety eben nicht drankommt. Ich weiß nicht genau, was die Coverage da sein sollte. Ich glaube, Brady war es ja, glaube ich, im Call, hat da auch drüber gerätselt, ob das jetzt irgendwie Zone war und der zweite Safety fehlt irgendwie. Melton hat nach dem Spiel gesagt, er dachte, es ist Man. Könnte sein, weil er kam aus dem Slot, dass der Safety ihn in Man-Coverage hat und dann zu spät auf seine Route reagiert, weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war da auch wieder zu viel Platz da. Und dann der Touchdown, der dritte, ist wieder Third Down. Schnelles Slant zu Watson aus dem Slot, hat die Inside Leverage. Bears wieder aggressiv. Linebacker an der Line, Play-Action-Fake, gehen hart da drauf, dadurch entsteht der Raum in ihrem Rücken und Watson holen sie dann halt nicht mehr ein. Und er hatte dann noch ein paar solcher Dinger, also der Crosser, der Tiefe zu Reed, ist ein super platzierter Wurf, bisschen später. Das Run-Game war, finde ich, wieder so Packers-typisch dieses Jahr, effizient, wenig spektakulär, wenig Big Plays, aber effizient. Und ja, Love im Endeffekt zwei schlechte Würfe, der Pick und dann nochmal Interception-Glück gehabt, wo Melton ihn rettet, weil er Nation Wright zu Boden reißt. Ansonsten wäre das wieder eine Nation Wright Interception gewesen. Aber ansonsten war das ein super Spiel von Jordan Love. Und das nächste, wo eben seine Aggressivität der X-Faktor für diese Offense ist.
Damit bleiben die Packers dran am Nummer 1 Seed an den Rams. Und die Bears sind noch einen vor im Wildcard-Rennen, aber verlieren natürlich jetzt den ersten Platz in der NFC North. Schauen wir als letztes noch auf die Buffalo Bills. Die haben gegen die Cincinnati Bengals gespielt. Das war das unterhaltsamste Spiel des Spieltags, kann man so sagen. 39-34. Ich weiß nicht, haben wir bei dem Spiel über das Over-Under gesprochen und gesagt, so, boah, irgendwie, ich weiß nicht, was es war, 56 oder 53 Punkte. Ja, lächerlich natürlich. Kann sein, 73 Punkte am Ende. Bei einem Snow-Game. Also wirklich alles mit dabei. Die Bills gewinnen das. Super wichtiger Sieg natürlich im Playoff-Rennen. Für die Bengals allerdings ist der letzte Funken Hoffnung erloschen eigentlich. Also rechnerisch ist man jetzt noch nicht eliminiert, aber realistisch.
Ich will meinen Bengals gewinnen die Division mit 8 und 9 Call. Der lebt noch. Ich sag dir, der lebt noch.
Moment mal, mit 8 und 9, die Steelers haben 7. Du glaubst, die Steelers gewinnen kein einziges Spiel mehr?
Ich glaube, die Steelers okay, ich müsste den Tiebreaker nochmal angucken. Was passiert, wenn die beide 8 und 9 sind? Weil die haben ja gesplittet im direkten Vergleich. Müsste man sich nochmal den Tiebreaker da angucken. Vor allem auch, was passiert, wenn sollten alle drei 8 und 9 stehen. Das kann natürlich auch witzig, könnte auch passieren. Aber Pittsburgh, ich meine.
Also, ich möchte nur mal sagen, die Steelers spielen noch gegen die Dolphins und die Browns.
Ja. Ja, eins davon verlieren sie, weil es sind die Steelers.
Und sie haben die Ravens gerade geschlagen.
Die haben sie nochmal und Detroit.
Also, die holen. Ja. Also, ich find's löblich, dass du hier sowohl bei den Chiefs und bei den Bengals irgendwie noch Hoffnung schüren möchtest, dass du noch Spannung reinbringen möchtest. Bei den Chiefs gehe ich auch irgendwo mit, bei den Bengals nicht. Ich meine, sie hätten dieses Spiel gestern eigentlich nicht verlieren dürfen. Sie hätten es auf jeden Fall nicht verlieren müssen, weil es gab sehr viele Wendungen in diesem Spiel, aber größtenteils fahren die Bengals eigentlich auf der Siegerstraße, weil die Bills Defense eine ganze Zeit lang nichts verteidigt bekommen hat oder nur sehr wenig. Die Bengals starten direkt offensiv mit 3 Touchdown-Drives. T. Higgins Comeback, wir haben drüber gesprochen, super wichtig, mehrere tolle Plays gehabt, mehr vorangeschlagen gewesen, weil achtet mal drauf, T. Higgins, wenn der auf den Boden kommt, er schlägt häufiger als andere irgendwie nochmal richtig hart mit dem Kopf auf. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist schon häufiger bei ihm vorgekommen, dass er auch so auf dem Rücken fällt und dann der Kopf noch aufschlägt. Aber er konnte weiterspielen. Die Bills Defense ist aber dann auch die Unit, die am Ende mehr oder weniger den Sieg für die Bills eintütet. Mit 2 Interceptions in 2 Drives in Folge inklusive Pick 6.
Also das ganze Spiel hat sich nach Playoffs angefühlt, fand ich. So mit dem Wetter und alles. Und dann halt wirklich so diese Big Plays auf beiden Seiten. Und ich meine, die Bills hatten dann am Ende eins mehr mit der Defense. Und Josh Allen hatte das entscheidende Big Play mehr. Aber es war ja eine ultra wilde Sequenz zwischen dem ersten kritischen Bills-Turnover und mehr oder weniger dem letzten kritischen Bengals-Turnover. Ja. Weil, ich versuch's mal zusammenzufassen. Also die Bills haben den Ball, spätes drittes Viertel, sind kurz vor der Endzone, haben die Chance, in Führung zu gehen. 21-18 Bengals. Weil, muss man auch dazu sagen, das war 21-18 Bengals, Ende drittes Viertel. Und es geht 39-34 Bills aus. Also, Bills haben den Ball, spätes drittes Viertel. Hatten davor schon riesiges Glück, dass ein Fumble von James Cook kein Touchback war, sondern wirklich Zentimeter vor der Pylon vorbei in Seiten ausgegangen ist. Dann fummelt den Ball, Cook den Ball aber nochmal in die Endzone, Bengals recovern. So. Das heißt, kritischer Turnover, Bengals im Gegenzug legen einen 70-Yard-Drive über fast 7,5 Minuten hin. Bills hatten einen 70-Yard-Drive über fast 7,5 Minuten ohne Punkte und im Gegenzug haben die Bengals einen 7-minütigen Drive, wo sie auf 28-18 erhöhen. Also, wir haben Bengals erhöhen auf 10 Punkte und das hätte die Vorentscheidung sein können. Dann aber kommt eben diese Phase, in der Buffalo das Spiel gewinnt. Erst scoren die Bills innerhalb von ein bisschen mehr als einer Minute, weil die Bengals Man-Coverage spielen, Allen dem Druck erstmal ausweicht und dann nur Wiese und Verteidiger mit dem Rücken zu sich hat und läuft für einen 40-Yard-Touchdown.
Bengals kriegen den Ball zurück. Der längste Rushing-Touchdown der Bills-Historie von einem Quarterback.
Oh, gut, ja, sehr gut. Sehr gut. Bengals bekommen den Ball zurück, sind schon wieder an der gegnerischen 33. Also eigentlich drauf und dran, den nächsten Score zu machen und wahrscheinlich wird es dann schwierig für die Bills. Bills bringen den Cornerblitz, den sie mehrfach gebracht haben in dem Spiel, mit Christian Benford. Ich weiß nicht, was Burrow da macht. Ich weiß nicht, warum er diesen Ball wirft, aber er wirft ihn straight zu Benford, der als Blitzer frei auf ihn zukommt. Der trägt den 63 Yards zurück zum Pick 6. So.
Ich möchte Joe Burrow also, an dieser Stelle zitieren zu dem Play. Hätte ich vielleicht etwas höher werfen sollen.
Wäre vielleicht nicht schlecht Analyse. Gewesen. Wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Also sprich jetzt, okay, jetzt haben wir jedes Team mit einem kritischen Fehler, der mehr oder weniger 7 Punkte kostet. Also Pick 6, Burrow, Cook fumbled in die Endzone. Nächstes Play from Scrimmage. Burrow wirft den Ball, Tip Pass, Underline, Epinesa fängt den ab und Bills sind sofort wieder in Scoring Range. Spielen dann Vierter und Goal aus, kein Pass Rush mehr von den Bengals an dem Punkt. Allen hat ewig Zeit, findet den Tight End zum Touchdown. Da ist das Spiel gekippt, weil auf einmal haben die Bills aus einem 28-18 Bengals nach diesem langen Drive nach dem Cook-Fumble eine 39-28 Führung gemacht. Und die Bengals kommen ja dann sogar nochmal ran, weil sie super schnell einen Touchdown-Drive hinlegen. Wieder mit ich glaube, zwei One-Hander. Erst Gesicki, dann T. Higgins zum Touchdown. Und dann haben sie die Bills in Dritter und 15 Chance, nochmal den Ball zu kriegen und das zu gewinnen. Also, weil sie mit einem Touchdown gewinnen, die Bengals das Jahr. Und wieder Allen, und das ist das Big Play, was ich gerade gemeint habe, läuft für 17 Yards. Game over.
Ja. Ja. Also die Front der Bengals war irgendwann cooked in diesem Spiel. Also da
die haben es lange gut gemacht. Also die haben es lange wirklich gut gemacht, aber ja hinten
es
raus.
Es wurde zusehends weniger und dann Allen bei Dritter und was war es, 15 oder so, für 17 Yards laufen zu lassen in dieser Situation. Ja. Die waren platt, die waren müde, die waren platt und ist halt super bitter, weil du hast eigentlich jetzt das ganze Spiel ja schon, also das ist der entscheidende Part in diesem Spiel. Ich finde halt, dass Josh Allen hier überragend war und die Bills komplett im Rucksack hatte. Ich meine, wie so häufig. Aber das ist so ein bisschen das, was mir aktuell bei Mahomes fehlt. So dieses, ich pack euch alle in den Rucksack. Wir haben es in ein, zwei Spielen gesehen, aber jetzt zum Beispiel gestern nicht unbedingt. Dieses, ich pack euch alle in den Rucksack und ich zieh euch mit, auch wenn hier und da irgendwie Qualität fehlt, wenn wir nicht ganz so rund laufen. 251 Passing Yards, 3 Passing Touchdowns, der erste absurd gutes Play. 78 Rushing Yards unterm Strich, inklusive ja, du hast ihn angesprochen, den 40 Yard Rushing Touchdown, dieses 17 Yard Big Play, das das Spiel letztendlich zumacht. 9 verschiedene Passcatcher, der hat wirklich alles getan gestern.
Das stimmt und also sie gewinnen das Spiel und so weiter. Ich finde trotzdem, die Skepsis, die ich habe mit der Bills Offense, die Punkte fand ich gestern irgendwie alle bestätigt wieder.
Es braucht halt so einen Josh
genau,
Allen.
Ganz ja, genau, ganz genau. Und selbst so bei der Production im Passing-Game, also Dawson Knox war der Leading Receiver für die Bills, 6 Catches, 93 Yards. Der absolute Großteil dieser Production kam bei mehr oder weniger immer dem gleichen Crosser, meistens mit Play-Action, wo er komplett offen ist. Also wo die Bengals-Linebacker, die schon das ganze Jahr über eine Schwäche in Coverage sind, gerade gegen Titans-Probleme haben, wo die den nicht gecovert kriegen. Also es waren offene, also wo der Receiver nicht gewinnen muss in dem Sinne.
Das ist aber das jetzt Run-Game. Das zweite Mal in kurzer Zeit, dass die Bills in einem Spiel ein Play haben, das funktioniert, dass sie dann so oder so ähnlich immer wieder durchkauen. Und das finde ich schon eigentlich, das ist eigentlich clever. Weil warum denn nicht? Warum denn nicht? Aber man sieht es irgendwie nicht so häufig, dass Teams dann wirklich bei diesem einen Play immer wieder dabei bleiben.
Ja, das stimmt.
Und es vor allem auch immer wieder so gut umgesetzt bekommen. Aber wenn es funktioniert, warum nicht?
Absolut, absolut. Und ich fand aber auch dann das Run-Game, also die Stats am Ende sind natürlich gut, 183 Yards am Boden, aber zum einen eben, also sehr viel Production, Josh Allen Scrambles. Und dann hatten Cook und Ty Johnson jeweils jeder ein Big Play. Ansonsten war die Down-for-Down-Production mit dem Run-Game lange echt zäh. Ja. Das meinte ich eben auch. Die Bengals Front hat das über, ich würde sagen, drei Viertel eigentlich gut gemacht. Und dann waren wir halt irgendwie, fand ich, doch wieder an dem Punkt, an dem wir schon einige Male mit dieser Offense waren, wo Allen eben den Ball dann doch häufiger lange halten muss, weil niemand offen ist, wo er selbst kreieren muss, wo er Plays als Scrambler machen muss. Du hast den ersten Touchdown ja schon angesprochen. Das ist ja auch so ein Play, wo Allen sich halt viel Zeit verschafft,
ja.
Und dann diesen Ball zu Shakir da in ein Mini-Fenster noch reinfeuert. Sie machen am Ende, also ja, 39-7 mit dem Pick-6, 32 Punkte macht die Offense, aber eben weil Josh Allen das macht.
Ja.
So, und das ist natürlich super, so einen Quarterback zu haben, keine Frage. Aber ich bin trotzdem aus dem Spiel gegangen, gerade auch wenn man bedenkt, gegen was für eine Defense sie da gespielt haben, wo ja. Ich mir denke, es sollte nicht so einen Effort vom Quarterback brauchen für 32 Punkte hier.
Bei den Bills braucht es das aber diese Saison auf jeden Fall. Das
ja,
ist
genau.
Auch keine neue Erkenntnis. Man könnte sich auch von der Bills Defense ein bisschen mehr wünschen. Natürlich sieht das am Ende gut aus mit dem Pick 6 und dann noch dem Pick da hinterher. Aber klar, die Bengals Offense ist stark, aber trotzdem wünscht man sich hier vielleicht ein Spiel, wo die eigene Offense dann nicht über 34 Punkte machen muss. Lass uns noch auf die restlichen Spiele schauen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben. Da gab es auch noch unterhaltsame. Unter anderem die Seahawks, die brauchten so ein bisschen, vor allem offensiv, aber sie brauchten vor allem ihre Defense und Special Team als Katalysator, um dann in der zweiten Halbzeit auch offensiv genug zu machen, um das Ding gegen die Falcons easy und einfach mit 37-9 zu gewinnen und damit Auge um Auge im Rennen um den Nummer 1 Seed mit den Rams.
Mhm. Ja, und das wird natürlich, also da wird es nochmal ein direktes Duell geben, klar. Und das wird halt so wichtig sein, weil zwischen den beiden Teams, da kann halt der Heimvorteil und den Nummer 1-Seed zu haben, kann halt am Ende auch ausschlaggebend sein, wer dann da in der NFC am Ende vorne steht. Ja, erste Hälfte, du hast eigentlich schon alles gesagt, erste Hälfte war so ein bisschen besorgniserregend. Und dann kriegen sie halt ein Big Play vom Special Teams, ein paar Big Plays von der Defense und dann eben auch die Big Plays wieder im Passing Game. Und am Ende ist es ein ungefährdeter Sieg, wo sie, ja, letztlich zweite Hälfte von den Falcons ja eigentlich gar nichts mehr kam.
Ja, und Kirk Cousins hatte eine gute erste Halbzeit und wurde halt nicht, sie haben es halt nicht vernünftig dann verwertet bekommen im Sinne von Touchdowns. Er hatte echt ein paar gute Würfe dabei, also ja, aber gut, da gewinnt der Favorit. Dann ein Spiel, wo erstaunlich viel passiert ist und vor allem ein Spiel mit viel Impact. Die Titans verlieren den Draft Bowl. Aber sie gewinnen dieses Spiel gegen die Browns mit 31-29. Die Titans sind nämlich durch diesen Sieg von Pick 1 auf Pick 3 gefallen. Die Giants aktuell an 1 vor den Raiders. Browns Defense, ein Schatten ihrer selbst in diesem Spiel gewesen. Also Tony Pollard konnte da teilweise durchspazieren. Aber die Browns dann auch wieder die Browns mit einer der verheerendsten Two-Point-Conversions, die ich seit langer Zeit gesehen habe.
Nur, dass ich es mal gehört habe, falls es so bleibt, 28. Dezember, Giants gegen Raiders. Für den Hinterkopf.
Das ist der richtig, wahre Draft Bowl.
Ja, super weirdes Spiel, oder? Also eigentlich alles ganz war komisch. So irgendwie falsch rum. Die Titans kontrollieren weitestgehend Myles Garrett, was auch vor allem den Pass Rush angeht, laufen für 184 Yards gegen diese Front. Im Passing Game, ja, also das war eher überschaubar, alles in allem, aber sie machen halt genug Plays, sie kriegen ein paar gute Yards-After-Catch-Plays. Und auf der anderen Seite, Shedeur Sanders, eine Achterbahn von einem Spiel. Also natürlich die Interception, klar, natürlich auch wieder zu viele Plays, wo er in Pressure reinläuft oder den Ball ewig hält, solche Sachen. Aber auch wirklich, wirklich viele positive Sachen. Also wirklich viel, wo er Big Plays findet. Der Touchdown auf Judy ist ein super Wurf. Der Touchdown auf Njoku ist ein gut platzierter Wurf an der Goal-Line. Das war, finde ich, ein Spiel. Das war auch so das erste Mal jetzt, wo ich den Eindruck hatte, das Playbook ist ein bisschen offener. Es ist nicht so krass, einfach nur alles kurz, alles schnell irgendwie. Wir wollen so wenig Quarterback wie möglich in diesem Spiel haben, sondern er hat ein bisschen mehr gemacht und das war mal positiv, mal negativ. Ich fand's aber, also zum einen war es unerwartet unterhaltsam, das Spiel, und zum anderen von Shedeur Ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich will noch ein bisschen mehr sehen von dem.
Ja, wirst du auch, keine Sorge.
Das
die
stimmt, ja.
Vikings haben auch ziemlich überzeugend und einfach gewonnen gegen die Commanders, 30-0. Ich meine, ich habe auf die Commanders getippt vorher, habe ich gemacht, weil ich dachte, dass Jaden Daniels spielt, hat er ja auch, aber nicht so wahnsinnig lange, denn der hat sich wieder an seinem Ellbogen verletzt, aber man muss auch ganz ehrlich zugeben, selbst mit Jaden Daniels hätten sie dieses Spiel, glaube ich, vielleicht nicht zu null, aber deutlich verloren und verloren haben sie leider auch Zach Ertz mit einer Horrorverletzung.
Ja, also Kreuzbandriss bei Zach Ertz, da natürlich jetzt die Frage im Raum, ob das vielleicht dann das Karriereende auch bedeutet. Ich meine, die haben offensiv ja gar nichts gemacht. Also ja. Daniels verletzt sich ja auch bei dem Play, wo Van Ginkel mal wieder so ein Screen abfängt und den zurückträgt. Ich würde sagen, es war das beste Spiel, das wir bisher von J.J. McCarthy gesehen haben. Ist ein bisschen tricky, weil sie halt so überlegen waren.
Ja.
Und nicht wahnsinnig viel
aber
machen
sie waren
mussten.
Noch nicht, also war von Anfang an ein gutes Spiel, deswegen.
Genau. Und so die Dinge, über die wir gesprochen haben, also ist der Ball mal ein bisschen schneller raus, ist das Quick Game mal ein bisschen runder, ist die Accuracy mal ein bisschen besser. Ich fand, überall waren so kleine Fortschritte zu erkennen. Nichts davon war jetzt herausragend, aber es war, fand ich, in vielen Bereichen ein Schritt in die richtige Richtung. Er hat immer noch ein paar Bälle verfehlt, hat immer noch ein paar negative Plays natürlich drin gehabt. Aber ich fand, es war in vielen dieser kleinen Bereiche, wo wir sagen, da wollen wir Fortschritte von McCarthy sehen, jetzt auch gerade eben über diese letzten Wochen der Saison. Waren die in dem Spiel da?
Die Dolphins gewinnen deutlich gegen die Jets mit 34-10. Aber auch Teil der Geschichte ist, dass Quarterback Nummer 3 ran musste bei den Jets über weite Teile des Spiels, nämlich Brady Cook. Und das war nicht unbedingt eine Hilfe.
Von dem Spiel habe ich ehrlich noch nichts gesehen. Ich habe ja, nur die A-Chain-Verletzung habe ich mitgekriegt, wobei genau. Da McDaniel ja auch Entwarnung gegeben hat nach dem Spiel. Er hat gesagt, er hätte sogar wieder reingekonnt, aber sie haben sich dann dagegen entschieden, was auch nachvollziehbar war. Miami, zumindest von dem, was ich highlightmäßig gesehen habe und natürlich Boxscore-mäßig, setzt halt das fort, ne? Die gewinnen weiter Spiele und ich bin mehr und mehr tendiere ich in die Richtung, McDaniel wird den Job behalten da.
Eine der größeren Überraschungen gab es beim Spiel Buccaneers gegen Saints und das bei strömendem Regen. Die Saints haben nämlich gewonnen mit 24-20 und das dank Dual-Threat-Quarterback Tyler Schock.
Ja.
Also das hatte ich nicht unbedingt auf meiner Bingo-Card, dass der Mann für 2 Touchdowns läuft und generell viele designed Runs hatte.
Mhm. Ja, ich bin froh, dass wir das Saints-Thema gemacht haben jetzt vergangene Woche vor diesem Spiel, dass wir da schon mal vorher drüber gesprochen haben. Die Bucks sind aber halt auch so ein Kandidat. Ich finde, also das geht jetzt schon seit Wochen so, dass die echt so mit solchen Spielen flirten. Also wir haben ja letzte Woche drüber gesprochen, dass gegen Arizona hätten sie auch verlieren können, wenn die Cardinals nicht so viele Fehler gemacht hätten. Hier laufen sie den Ball dann
Mayfield
besser.
Mayfield war halt
aber
auch nicht gut.
Mayfield als Passer, genau. Total inkonstant am Ende. 122 Passing Yards. Es ist, obwohl die jetzt abgesehen von Mike Evans offensiv auch so langsam echt wieder relativ gesund sind
so
und Evans könnte ja jetzt bald zurückkommen.
So langsam gelten die Ausreden nicht mehr.
Ja, die sind, ich glaube halt, das ist halt letztlich das Team, was sie sind. Die sind halt ein oberes Mittelmaß-Team mit aber halt einer hohen Variance, also mal mit sehr, sehr guten und sehr, sehr schlechten Spielen. Und im Endeffekt wird das dann halt so dieses Ding sein, wenn die jetzt die Division gewinnen, worauf es ja trotz allem immer noch irgendwie hinausläuft, sofern die Panthers das nicht noch an sich reißen. Ist halt die Frage, kriegst du in den Playoffs 1-2 der sehr positiven Spiele oder geht es sehr schnell dann Richtung Urlaub?
Die Steelers aber mit einem kleinen Statement, 27-22 gegen die Ravens, plötzlich wieder Favorit auf den Division-Titel. Adrian glaubt immer noch nicht dran, aber das vor allem nach einer Woche, wo die Fans ja Mike Tomlin am liebsten sofort entlassen hätten.
Und es war halt wieder der Aaron Rodgers, den wir vor ein paar Wochen schon mal hatten. Es war
Aaron
wieder der
Rodgers,
der Downfield attackiert, der Plays macht, was wolltest du sagen?
Der erste Rushing-Touchdown von Aaron Rodgers seit
2022, glaube ich.
Korrekt.
Ja, das ist auf jeden Fall schon auch eine Weile her. Aber ich meine, sie kommen hier raus, wir haben vorher drüber gesprochen. Die Big Plays fehlen einfach in der Offense und da kommen sie raus direkt 52 Yards auf Metcalf. Seine erste Completion über 20 plus Yards seit Oktober. Das ist einfach eine Go-Route und Rodgers legt den perfekt rein. Ja. Dann spielen sie bei dem Drive auch den vierten Versuch aus, kurz vor der Goal-Line. Also auch Tomlin Ja, vielleicht ein Ticken aggressiver als sonst. Kriegen da, das ist dann der Rushing-Touchdown von Rodgers, kriegen da den Touchdown. Rodgers war 4 von 4 bei Pässen über 20 plus Yards downfield. Das war eben der zu Metcalf gleich zum Start. Dann nochmal Metcalf. Früh im zweiten Viertel ein unfassbarer Wurf bei 3. und 3 von Rodgers. Der ist absurd gut platziert, die Sideline runter. Über Wiggins, glaube ich. Dann nochmal Metcalf zum Start in die zweite Hälfte. Das war wieder so ein Play, wo Rodgers auch dann bereit war, den Ball ein bisschen zu halten, zu kreieren und dann spät noch den anzubringen. Und dann hat er den auf Calvin Austin noch im dritten Viertel, den er auch super über den Corner platziert. Also das war wieder die Steelers Offense, die mehr Spaß macht, weil Rodgers halt anders gespielt hat als jetzt den letzten Monat eigentlich mehr oder weniger. Und die Ravens, also positiv, wenn du einen positiven Takeaway sehen willst, das war, fand ich, das erste Spiel, in dem Lamar Jackson wieder gesund gewirkt hat, wo er deutlich agiler am Boden war, deutlich mehr.
Ja,
also für mich schon so, der hat, finde ich, eine Handvoll Plays gemacht, die er einfach seit Wochen nicht gemacht hat als Runner. Ja. Aber dann waren halt auch die Fehler wieder drin. Also die Interception, das ist einfach ein mieser Wurf, den darf er so nicht werfen, den wirft er zu kurz. Sie haben im vierten Viertel dann auch wieder Field Goals statt Touchdowns gemacht. Mein Lamar, fand ich, war da auch up and down. Also das ist einfach ein Team, wo ich das Gefühl habe, die kommen irgendwie zu keinem Zeitpunkt auf den grünen Zweig. Und das gestern war halt auch wieder so, Lamar sieht fitter aus, macht mehr am Boden, kreiert mehr am Boden, ist als Scrambler besser. Und dann haben sie aber eben ein paar Würfe, die off-target sind. Der Touchdown zu Likely, der zurückgecallt wird. Ich glaube, es ist der richtige Call, weil er eben diesen dritten Schritt/Football-Move eins von beidem nicht macht. Ich weiß, dass Ravens-Fans da wahrscheinlich eine andere Meinung zu haben. Ich glaube, es ist der richtige Call. Und dann ist es halt wieder so ein Ding, wo ich bei den Ravens irgendwie an dem Punkt bin und sage, ja, ich glaube nicht, dass sie dieses Jahr nochmal irgendwie in die Nähe von dem kommen, was man sich erhofft hätte von dem Team.
Die Broncos sind sehr in der Nähe von dem, was man sich erhofft hat, sogar wahrscheinlich mehr als das. Denn aktuell die Nummer 1 der AFC nach dem Sieg gegen die Raiders auch, ja, wie zu erwarten war, eigentlich relativ deutlich. Wobei, auf dem Papier ist es dann gar nicht mehr so deutlich, 24 zu 17, aber ja, das war schon relativ ungefährdet.
Ja, ich meine, das war so das Spiel, was man sich, glaube ich, erhofft hat aus Broncos Sicht. Das ist irgendwie unspektakulär, aber auch ungefährdet und genau, Geno Smith.
Vor allem nach dem Hinspiel, glaube ich, nimmt man das gerne.
Genau, genau. Da möglichst unbeschadet, einigermaßen effizient offensiv rauszugehen. Und jetzt sind die halt absolut im Rennen auch für den Nummer 1 Seed, ganz klar.
Rams haben aber noch deutlicher gewonnen, und zwar gegen die Cardinals. 45 zu 17.
Ja, also ich weiß nicht, wie viele Argumente es braucht, damit man sagt, dann nach der Saison, man trennt sich vor dem Staff. Es gibt ja immer noch die Berichte aus Arizona, dass Gannon und so im Amt bleiben. Ich finde es absolut wild. Die haben jetzt zum dritten Mal 40 kassiert von einem Division-Gegner. Das ist einfach ein Team, das
in meinen Augen, Headcoach, ne? Nochmal
ja,
unterstreichen.
Der Headcoach, genau. Und Jahr 3 des Rebuilds. Und du bist so weit weg in der Division wie seit Ewigkeiten nicht mehr.
Kurzer Blick noch aufs Monday Night Game. Die LA Chargers empfangen die Philadelphia Eagles. Die Eagles stehen 8-4, kommen jetzt aus 2 Niederlagen. Die Chargers stehen auch 8-4, kommen aber aus einem Sieg gegen die Raiders. Beide noch relativ sicher im Playoff-Rennen, mit 8 Siegen natürlich. Die Eagles können auch relativ entspannt sein, weil, also, die werden sehr wahrscheinlich ihre Division gewinnen. Die Chargers, die müssen schon eher aufpassen im Wildcard-Rennen. 65% Wahrscheinlichkeit, eine Wildcard zu bekommen. Und dieses Spiel wird dann natürlich auch einen großen Impact drauf haben. Aber für die Chargers vielleicht mal endlich mal wieder eine gute Standortbestimmung. Weil so richtig weiß ich auch nach 13 Wochen nicht, was ich von den Chargers halten soll. So Statement-Siege gab es irgendwie am Anfang der Saison, aber dann auch lange nicht mehr. Aber sie müssen hier, glaube ich, 1-2 Mismatches kompensieren können, vor allem natürlich an der Line of Scrimmage.
Ja, Standortbestimmung, und dann wissen wir halt nicht, wie fit ist Justin Herbert nach der Hand-OP, die er ja hatte. Ja. Sie haben das jetzt die ganze Woche offen gelassen. Er hat limitiert trainiert eigentlich seit Donnerstag, also die Woche über quasi fürs Monday Night Game limitiert trainiert. Ist offiziell questionable. Ich denke, er wird spielen. Alle Berichte gehen in die Richtung, dass er spielt. Aber es ist halt die Frage, wie limitiert ist er dann? Also reden wir dann von einer Offense, die mehr Shotgun sein muss, weil sie nicht viel an der Center sein können. Es ist mehr Quick Game noch, als sie sowieso machen müssen. Wie gut können sie den Ball laufen, um Herbert vielleicht dazu vor Hits auch zu beschützen und ihn zu entlasten, ist halt das Problem gegen diese Eagles-Front. Ich meine, sie haben in dem Sinne das Glück aus Chargers Sicht, dass Jalen Carter nicht spielen wird. Das wissen wir schon mit der Schulterverletzung, der ist schon out. Das macht es ein bisschen leichter. Das Mismatch ist halt trotzdem natürlich klar zugunsten der Eagles, was die Line of Scrimmage angeht, eben gegen eine Chargers O-Line ohne diverse Spieler, ohne diverse Starter. Da wird die große Frage sein, wie gut kriegen sie das Quick-Game in den Griff, das Quick-Passing-Game, weil ich glaube, da wird es sich auf der Seite des Balls entscheiden. Und auf der anderen, also ich finde es ehrlich überraschend, dass Kevin Petullo noch im Amt ist, der Offensive Coordinator bei den Eagles. Sirianni hat sich ja jetzt nochmal sehr klar hinter ihn gestellt. Ja. Mich hätte es nach diesem Black-Friday-Game gegen die Bears nicht gewundert, wenn wenn es nicht von Sirianni kommt, dann von weiter oben die Entscheidung getroffen wird, dass man da was anders machen muss. Viele Punkte einfach, die da halt jede Woche auffallen. Und ich bin jetzt über ein paar auch nochmal diese Woche gestolpert. Die Eagles laufen die meisten Hitch-Routes, sind einfach Bottom-Five, Pre-Snap-Motion, wenig Crossing-Routes. AJ Brown, der 90% seiner Snaps outside spielt, also seine Pass-Play-Snaps. Statische Offense, die im Kern darauf setzt, dass ihre Spieler besser sind als der Gegner. Und das ist dieses Jahr einfach nicht so der Fall. Dann können sie den Ball nicht laufen. Und jetzt spielen sie gegen eine Chargers-Defense, die absolut auch ihre Schwachstellen hat. Aber das Muster hier war relativ klar die letzten Wochen. Wenn du den Ball nicht laufen kannst gegen die Chargers, was definitiv möglich ist, aber wenn du es nicht kannst, dann kriegen die einen guten Zugriff auf deine Passing-Offense. Und das ist an sich hier ein Spiel, was, glaube ich, für diese Defense gut funktionieren könnte, weil die Eagles dann im Passing-Game eben wenig Antworten präsentieren. Und Saquon weißt du, wie viel 100-Yard-Spiele Saquon Barkley dieses Jahr hat?
Eins oder so.
Ein einziges. Und das war das gegen die Giants. Ja. Und seit Woche 3 hat er, abgesehen von diesem einen Giants-Spiel, nur eins überhaupt mit über 80 Rushing Yards. Mhm. Also, die Chargers haben hier echt eine Chance, das defensiv sehr, sehr ugly auch zu machen und so sehr low-scoring zu halten. Und dann ist halt die Frage, wenn dann Justin Herbert dir zwei, drei gute Drives liefert, vielleicht kannst du das dann 2017 oder sowas gewinnen.
Die Eagles sind auswärts trotzdem favorisiert mit 2,5 Punkten.
Sie haben natürlich auch viel mehr Qualität, aber da reden wir bei den Eagles im Prinzip auch schon seit Wochen über das gleiche Thema.
Ich bin hier tendenziell auch bei den Eagles, aber wie gesagt, für die Chargers nicht nur wichtig im Playoff-Rennen, sondern eben auch, was so die Analyse angeht, könnte das ein wichtiges Spiel sein. Wir hoffen mal, dass Justin Herbert bei 100% ist, damit wir da auch was mitnehmen können. Aber das schauen wir uns noch an und dann sprechen wir am Donnerstag über Woche 15, a.k.a. Fantasy-Football-Playoffs, oder? Also so langsam wird's ernst.
Stimmt, ja. Stimmt.
In manchen Ligen oder in den meisten hoffentlich Playoffs. Deswegen drücke ich euch schon mal die Daumen. Aber die Spiele schauen wir uns am Donnerstag an. Das war's für heute. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.